Ein Vater mit Glatze und Walrossbart erlebt mit seinem strubbelhaarigen kleinen Sohn jede Menge bizarrer Alltagsabenteuer. Die wortlosen Bildergeschichten von Vater und Sohn waren in den 1930er Jahren sehr populär in Deutschland. Ihr Erfinder Erich Oser hatte wegen seiner Hitler- und Goebbels-Karikaturen unter den Nazis Berufsverbot und konnte nur unter Pseudonym publizieren. Denunziert wegen parteikritischer Witze erhängte er sich am 6. April 1944 in der Nacht vor seinem Prozess in seiner Zelle. Sein Nachlass wird in Osers Heimatstadt Plauen betreut und inzwischen gibt es auch eine erste französische und eine erste amerikanische Gesamtausgabe. Vater und Sohn, die Erfolgsgeschichte eines deutschen Comics aus dunkler Zeit, erzählt von Renate Maurer.
Dezember 1936. Lieber Onkel E.O. Plauen. Mein Vater hat sich zu Weihnachten dein schönes Buch geschenkt und nun sitzen wir, draußen regnet es in Strömen, mit innerem Behagen vor deinen ulkigen Bildchen. Auf der zweiten Seite schreit der Vater nach seinem Sohn und nun frage ich mich, wie heißt der Bengel? Ich tippe auf Heini. Naja, und bei dem Vater auf Emil oder Gustav. Was meinst du dazu?
Eigentlich ist Vater und Sohn eine Kombination von meinem Großvater, meinem Vater und mir. Der gezeichnete Vater in Vater und Sohn Serie sieht eigentlich meinem Großvater ähnlicher als meinem Vater.
Die Bahn gleitet durch sanftes, hügeliges Land. Baumreihen und Mischwälder ziehen am Fenster vorbei. Das Ziel ist Plauen, die Stadt, in der der Zeichner Erich Oser groß wurde und die er zu seinem Pseudonym machte, als er 1934 Vater und Sohn erfand. Hier steht das Erich Oser Haus, ein umgebautes Wohn- und Geschäftsgebäude aus dem Mittelalter mit hübscher Fassade in Weiß und Grau. Davor zwei schwarze Bronzegestalten, die über ein aufgeschlagenes Buch laufen, ein großer Runder und ein kleiner Schmaler. Im Erich-Oser-Haus ist der gesamte Nachlass Osers aufbewahrt. Etwa 1400 Zeichnungen, Dokumente, Fotos und Briefe. Ein Schatz, den die Kunsthistorikerin Elke Schulze hütet und aus dem sie zweimal jährlich eine Ausstellung für die Galerie zusammenstellt. Wie kam der junge Oser, geboren 1903 in einem Nest an der sächsisch-böhmischen Grenze, überhaupt zur Kunst? Von Plauen nach Leipzig an die Akademie für grafische Künste und Buchgewerbe. Sein Vater, ein Zollbeamter, bestand auf einer Schlosserlehre.
Oser war aber als begabter Zeichner schon als Schüler in Erscheinung getreten und wurde gefördert von seinen Lehrern. Und nachdem er die Schlosserlehre mehr widerwillig als mit Begeisterung absolviert hat, machte er sich auf nach Leipzig, studiert dort und ist ab Beginn seines Studiums ein ausgesprochen erfolgreicher Student. Er bekommt Preise, er hat eine erste Einzelausstellung und als Student sogar schon erste Illustrationsaufträge, also wovon man eigentlich als Student nur träumen kann. Und er lernt die anderen beiden Erichs seines Lebens kennen in Leipzig.
Erich Knauf, Theaterkritiker der Plauener Volkszeitung für das Vogtland, und Erich Kästner, Literaturstudent und Feuilleton-Redakteur bei der Neuen Leipziger Zeitung.
Zwei Sachsen aus Plauen und einer aus Dresden. Ein Schlosser, ein Setzer und ein Lehrer, die ihre Berufe an den Nagel hängten, ihren Talenten vertrauten, ihre Erfolge hatten und bis auf einen unter Hitler ihr Ende fanden.
Schreibt der eine, davongekommene, Kästner.
Und die drei Erichs, die sind wirklich sehr ähnlich vom Temperament her, ähnlich vom Humor her, von der scharfen Weltsicht, aber auch vom künstlerischen Selbstverständnis. Und die fruchten sich wechselseitig auf ganz wunderbare Weise.
Oser ergänzt Knaufs gefürchtete Theaterkritiken in der Volkszeitung für das Vogtland mit kleinen, frechen Witzbildern und illustriert Kästners Gedichte und Artikel für sächsische Zeitungen, speziell für die Neue Leipziger Zeitung. Knauf wiederum ist mit der Plauener Volkszeitung der beste Abnehmer und Zweitverwerter für alles, was die beiden hervorbringen.
Das kam dann sehr schnell zu einem, nein, nicht sehr schnell, aber es kam zu einem Ende, weil Kästner ein Gedicht gemacht hatte, ein etwas freches Gedicht, und mein Vater eine noch frechere Zeichnung. Aber man hatte vergessen, dass es das Jahr war, der 100. Todestag von Beethoven. Und die Bürger haben sich sehr aufgeregt darüber.
Das war 1927. Abendlied des Kammervirtuosen heißt das Gedicht und es beginnt so.
Du meine neunte, letzte Sinfonie. Wenn du das Hemd anhast mit rosa Streifen, komm wie ein Cello zwischen meine Knie und lass mich zart in deine Saiten greifen.
Usa hatte dazu mit wilden Tuschestrichen einen schwarzgelockten Cellisten in seiner Bude gezeichnet, der eine halbnackte Schöne zwischen den Knien und Händen hält. Für die konservative Presse ist das Gezeichnete noch empörender als das Gedichtete. Jedenfalls ein willkommener Vorwand, um gegen die liberale Neue Leipziger Zeitung zu schießen. Kästner muss gehen. Auch Osa hat verspielt. Die beiden ziehen nach Berlin.
Und ein Jahr später kommt Knauf hinterher, sodass die drei Erichs in Berlin Ende der 20er Jahre wieder zusammentreffen. Und Erich Knauf wird der Lektor der Büchergilde Gutenberg und revolutioniert den Vertrieb sozusagen dieser Büchergenossenschaft und beschäftigt da eben auch wieder Kästner und vor allem Osa in der Zeitschrift der Büchergilde.
Berlin war damals die interessanteste Großstadt der Welt und wir bereuten den Tausch keine Stunde. Wir saßen stundenlang in unserem Café am Nürnberger Platz und erfanden politische und unpolitische Witze, die Osa grafisch umsetzen konnte. Entdeckten Berlin auf unsere Weise und berichteten davon in Reportagen, die uns die Provinzpresse abkaufte.
Der schwerhörige Osa ist an den Kaffeetischen immer herauszuhören. Kästner will ihn jetzt auch als Illustrator für seine Gedichtbände haben. Schon der erste, Herz auf Taille, ist 1928 ein großer Erfolg. Die ganzseitigen Tuschezeichnungen im betont borstigen Stil und übersprenkelt mit Tintepünktchen fehlen allerdings in der zweiten Auflage. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hatte sie als zu obszön befunden. Es gibt ein Foto von den beiden Erichs. Der kleine, zarte Kästner im schwarzen Anzug, lachend, die Hände lässig in den Hosentaschen. Der große Osa, dunkler Wuschelkopf, lächelnd, eher unbeholfen dastehend. Freund Knauf hat Osa inzwischen auch Kontakte zum sozialdemokratischen Vorwärts verschafft, für den er jetzt politische Karikaturen liefert. Drei Chorstudenten in Siegerpose über einer jungen Frau am Boden wie über einem erlegten Wild. Ringsherum verstreute Hefte, verspritzte Tinte wie Blut. Darunter mit Ausrufezeichen: Schneidig. Darüber: Berliner Universität. Hakenkreuz-Studenten verprügeln eine Studentin. Oder: Hitler auf einem Plakat in SA-Uniform, in aufgepumpter Pose, verschränkte Arme, grimmiger Blick. Dahinter kauernd ein zusammengesunkenes Männlein, sein wahres Ich. Mir ist mies vor mir. Auch in liberalen und sehr modernen Zeitschriften wie Neue Revue und Der Querschnitt finden sich Osas politische Karikaturen. Goebbels im Frack vor dem Spiegel. Hinter sich eine Kiste mit verschiedenen Köpfen, die er einen nach dem anderen ausprobiert. Goebbels macht Toilette. 1931 in der Neuen Revue auch Osas bekannteste Karikatur, die Rückenansicht eines Herrn in Mantel und Hut, der mit kräftigem Strahl ein Hakenkreuz in den Schnee pinkelt. Dienst am Volk, so die Überschrift. 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht.
Und aus Angst vor Repressalien, so wird überliefert, haben Knauf und Osa sämtliche Originale der politischen Karikaturen für den Vorwärts in einer Kleingartensiedlung verbrannt. Was insofern ja grotesk ist, weil die Sachen publiziert waren.
Osa hat inzwischen geheiratet. Marigert Banzer, seine frühere Kommilitonin aus Leipzig. 1931 ist der Vater eines Sohnes genannt Christian geworden. Gleich zu Beginn der Hitler-Diktatur hat er sich für ein halbes Jahr nach Marburg zu seinen Schwiegereltern abgesetzt. Kästner sieht im Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz seine Bücher brennen. Seine Werke werden, mit Ausnahme der Kinderbücher, nicht mehr ausgeliefert. Für neue Projekte sind keine Verleger zu finden.
Man kommt aus dem Lachen nicht raus,
schreibt er an den lieben Oser und:
Dass ich sie so lange nicht gesehen habe, fehlt mir direkt, Menschenskind. Na, das wird auch wieder werden. So sucht jeder unterzukriechen. Allen wird's leider nicht gelingen. Wer jetzt keinen Humor kriegt, verdient's nicht besser.
1934 wird Knauf für 10 Wochen ins KZ Oranienburg geschickt. Osers Antrag auf Aufnahme in den Reichsverband der deutschen Presse wird abgelehnt. Einem Zeichner den Beruf zu nehmen, schreibt er in einem Brief,
das ist fast, als ob man ihm die Hand abhackt.
In dieser hoffnungslosen Zeit erreicht ihn im Herbst 1934 der rettende Anruf von Kurt Kusenberg, Redakteur beim Ullstein Verlag. Er sucht für die Berliner Illustrierte eine stehende Figur nach dem Vorbild der Comicserien in amerikanischen Zeitungen. 35 Zeichner und Maler hatten ihm bereits ihre Vorschläge vorgelegt. Keiner war überzeugend. Unter Users Entwürfen ist einer mit einem kugelrunden Vater und seinem struwwelpetrigen Sohn. Ein Treffer. Es gibt nur ein Problem. Der Zeichner hat Publikationsverbot.
Der Ullstein Verlag erwirkt dann für Vater und Sohn bei der zuständigen Stelle im Reichspropagandaministerium eine Arbeitsgenehmigung unter der Auflage, er dürfe nicht politisch zeichnen und dürfe nicht unter seinem Namen, unter dem er ja als politischer Karikaturist sehr berühmt geworden ist, zeichnen. Also da nennt er sich Erich Oser aus Plauen, E.O. Plauen.
Zur Weihnachtszeit am 13. Dezember 1934 haben Vater und Sohn ihren ersten Auftritt in der Berliner Illustrierten. In einer Bilderreihe von E.O. Plauen, wie es heißt. Die Leser lieben das Paar sofort. Der eine, rund, mit Glatze und Walrossbart, wie Osers eigener Vater. Der andere, klein und zart, mit schwarzen verstrubbelten Haaren. Eine Mischung aus großem Erich und kleinem Christian. Der war knapp 3, als die Comicserie entstand, und blond.
Aber ein möglicher Vorläufer von Vater und Sohn ist hier in der Ausstellung selber zu sehen. Da müssen wir nochmal darüber gehen.
Zu sehen ist ein Buch von Oser mit seinen gesammelten Witzbildern aus sächsischen und Berliner Zeitungen in den 20er Jahren.
Wenn man sich die anguckt, dann kann man sehen, da gibt es schon den struppeligen Jungen und dann gibt es auch schon den schnauzbärtigen Vater mit Pfeife. Also Prototypen gewissermaßen. Als ich die beiden Blätter gesehen habe, da war ich, hat mein kunsthistorisches Herz gejubelt. Ich gesagt habe, ja, das ist doch ein Vorläufer.
Vater und Sohn. Das ist ein Vater, der am liebsten Kind ist, und sein kleiner, flinker Sohn. Lausbub und Lausvater, die mit Fantasie und bizarrem Witz jede Menge Alltagsabenteuer erleben. Eine Familienserie ohne Mutter, ohne Worte, erzählt in 4 bis 8 Bildern, nur mit einem Titel versehen. Ein weichherziger Vater, der in zärtlicher Zweisamkeit mit dem Sohn den Hausaufsatz für ihn schreibt und dafür vom Lehrer eine Tracht Prügel kassiert. Und einer, der wütend mit dem Stock herbeieilt, wenn der Kleine mit dem Tintenglas über den Teppich stolpert und dann alles vergisst, um mit ihm und mit der vergossenen Tinte chinesische Muster auf dem Teppich zu malen. Ein Papa, der mit seinem Sohn laut singend auf dem Parkgeländer balanciert und Faxen macht, bis ein Ordnungshüter einschreitet. Und der dann mit dem Jungen beschämt abzieht. Natürlich auf dem Geländer, wo denn sonst? Charlie Chaplin und seine Stummfilme fallen einem dazu ein, insbesondere der Film The Kid. Der kinonahe Oser hat ihn bestimmt gekannt.
Was natürlich oft gefragt wird, ist, sind alle oder einige Geschichten wahr? Ja, es sind einige Sachen, es sind passiert, sind wahr. Andere natürlich sind von meinem Vater ausgedacht worden.
Erfunden war auf jeden Fall der Vater mit der Rute, der des Öfteren seinem Sohn den Hintern versohlt, wie man aus einem Interview mit Christian Oser im Jahr 2001 kurz vor seinem Tod erfahren kann.
Ich kann mich nicht entsinnen, dass mein Vater mich jemals geschlagen hat, eine Ohrfeige oder sonst irgendwas. Irgendwie konnte er das nicht. Es gibt eine schöne Geschichte. Mein Vater, der nun aus Sachsen kam, aber seit er in Berlin war, das Sächsisch sehr unterdrückt hat. In Berlin wollte er nichts davon wissen und hat also Hochdeutsch gesprochen. Und es gibt die schöne Geschichte, dass einmal ich habe irgendwas gemacht und mein Vater war nicht da. Und meine Mutter hat dann am Abend, als er zurückkam, zu ihm gesagt, also du musst den mal, Christian mal ausschimpfen. Ich wurde also vorgenommen und irgendwie verfiel er ins Sächsische. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gesagt, Vati, du sprichst ja Sächsisch. Und dann natürlich war es aus mit der Strenge.
Für die Leser im NS-Staat jedenfalls waren die kunstvoll lakonisch nur über Mimik und Bewegung erzählten Vater- und Sohn-Geschichten erfrischende Ausflüge ins Unheldische.
Zum damals gefragten Männertyp ist der Vater das Gegenbild. Für seine Glatze, sein Mondgesicht, seinen Schnauzbart, seinen Kugelbauch hatte nicht Siegfried, sondern eine Robbe Modell gestanden.
Heißt es in einem Nachruf von Georg Hensel 1984.
Und man kann an den Briefen, an den vielen, vielen Briefen, die an Osa und auch den Sohn gerichtet worden sind, kann man sehen, dass das Publikum Vater und Sohn genau dafür geliebt haben, also für dieses Antiheldentum. Die Väter haben sich wiedererkannt, die Mütter haben sich wiedererkannt, die Kinder haben sich wiedererkannt.
Die Bildserie ist ein Riesenerfolg. Schon im Mai 1935 kann Osa in einem Brief seiner Schwiegermutter berichten:
Der Verlag hat mir als Dank für den Vater- und Sohn-Erfolg einen Vertrag mit festem Einkommen, eine vierwöchige Deutschlandreise und Honorarerhöhung geschenkt. Beziehungsweise verordnet.
180 Mark für jede angenommene Bildserie. Zur Weihnachtszeit 1935 erscheint der erste der drei Paperback-Bände in Gelb, Rot und Blau. Vater und Sohn, 50 lustige Streiche und Abenteuer in hoher Auflage. Osa zieht in eine große Wohnung am Hoffmann von Fallersleben-Platz in Wilmersdorf um. Er kann sich ein Auto, eine Köchin, eine Haushälterin leisten. Bald auch ein eigenes Atelier am Zoo. Und wieder ein Arbeitsverbot. 1936, wegen der früheren Karikaturen für den Vorwärts. Goebbels spricht ein Machtwort. Dafür werden Vater und Sohn für das Winterhilfswerk eingespannt. Das Paar aus der Berliner Illustrierten ist nunmehr allgegenwärtig. In Schaufenstern und auf Plakaten, auf Keksdosen, Melitta-Kaffeefiltern, Attika-Zigaretten. 1937 beschließt Osa, die Serie zu beenden. In der letzten der 157 Bildgeschichten entschweben Vater und Sohn zum Mond. »1940 lässt sich Erich Oser für die Wochenzeitschrift Das Reich verpflichten, ein Prestigeobjekt von Goebbels, das die gebildete Mittelschicht umwirbt. Unter den Autoren sind Theodor Heuss und Max Planck.
Er ist von Hans Fallada gefragt worden, wie jemand, der so offenkundig nazifeindlich ist wie Oser, wie der fürs Reich zeichnen könne. Oser begründet das als Gratwanderung. Er sagt, er ist Patriot, er zeichnet nicht für die Nazis, aber er zeichnet gegen die Alliierten, die Kriegsgegner Deutschlands sind. Und er zeichnet niemals antisemitisch. Das war sozusagen sein Credo. Aber das war ja nicht nur eine Gratwanderung, sondern auch eine Zerreißprobe. Und letztlich hat es ja auch zu seinem schrecklichen Ende geführt.
Die Karikaturen für Das Reich sind die schärfsten, schwärzesten Bilderfindungen seines Werks. Amerikaner und Engländer als heuchlerische Kapitalisten und Kolonialisten, die Russen als blutrünstige Eroberer und Menschenfresser, dargestellt in Form von tierischen Allegorien. Zynische Szenarien des Schreckens mit Hinrichtungen auf dem Hackstock. Im November 1943 wird das westliche Zentrum von Berlin zerbombt. Osers Atelier gegenüber vom Elefantentor des Zoos geht in Flammen auf.
Durch Berlin zu gehen ist wie ein ganz schrecklicher, böser Traum. Man sagt immer wieder, das kann nicht wahr sein. Es ist unvorstellbar traurig, durch diese Straßenleichname zu gehen. Wenn man vom Bahnhof Zoo kommt, fängt es gleich links und rechts an. Volltreffer ausgebrannt. Volltreffer ausgebrannt. Wilhelmshallen, Uferpalast am Zoo, Café Berlin. alles weg auf dieser Seite, bis ja über die Budapester Straße. Das Aquarium, der Zoo, alle großen Tiere, Löwen, Elefanten, Krokodile, alles.
Marigard Oser bringt sich mit dem 12-jährigen Christian in Süddeutschland in Sicherheit. Erich siedelt in das Haus eines Arztes in Berlin-Kaulsdorf über, zusammen mit seinem alten Freund Knauf. Mit ihnen ist die Familie Schulz untergebracht. Der Mann ist SS-Mitglied und Aktfotograf. Man wähnt sich unter Künstlerkollegen.
Und Oser, der sowieso nie sonderlich vorsichtig war, erzählt weiterhin lautstark seine politischen Witze. Es hatten schon vorher Freunde immer wieder versucht, ihn zu warnen. Und es haben auch mehrere beschrieben, dass es also geradezu lebensgefährlich war, mit Oser durch Berlin zu laufen, weil er eben unentwegt diese politischen Witze gemacht hat.
Auch mit Knauf tauscht er ausgiebig Witze aus. Hauptmann Schulz und seine Frau schreiben monatelang mit und erstatten dann Meldung. Am 27. März 1944 werden Oser und Knauf verhaftet. Auf Wunsch von Goebbels übernimmt Freisler den Vorsitz am Volksgerichtshof. Die Verhandlung wird kurzfristig auf Gründonnerstag, den 6. April, angesetzt. In der Nacht zuvor erhängt sich Erich Oser in seiner Zelle. In seinem letzten Brief an seine Frau und seinen Sohn heißt es:
Es kann Schweres über uns hereinbrechen. Ich weiß, dass ihr beide in Liebe an mich denkt. Und ich flüstere eure Namen oft ins Dunkle. Ich küsse euch. Euer Vati und Erich.
Der zweite Brief ist an die Henker adressiert.
Sie können stolz sein, der Mörder des Vaters von Vater und Sohn zu sein. Möge der Fluch von 100.000 Kindern auf sie herabkommen. Oh, welche Vorstellung, mit diesen Hinrichtungen gegen die Wahrheit ankommen zu wollen.
Erich Knauf wird am nächsten Tag zum Tod durch das Fallbeil verurteilt. Mit 41 Jahren ist Erich Oser gestorben. Vater und Sohn aber lebten weiter. Ab 1949 erschienen ihre gesammelten Abenteuer im Konstanzer Südverlag und von da an in immer neuen Buchausgaben. Sie überlebten sogar trotz Mickey Maus und Asterix. Bereits in den 30er Jahren waren sie bis nach China gelangt und genießen dort seitdem eine immense Popularität. Auch im Iran kennt man sie. Seltsamerweise haben sie es aber erst jetzt ins Nachbarland Frankreich und in die USA geschafft. Im Jahr 2010 war der Pariser Comiczeichner Wandry Leroy, Gründer des kleinen Verlags Warum, dem deutschen Comic-Klassiker in Berlin begegnet. Damals lebte er für ein paar Jahre in der Stadt.
Wenn ich bin in Berlin umgezogen, habe ich in jeder Buchhandlung das Buch gesehen, die verschiedene Ausgabe gesehen, die kleine gelbe Reklame Ausgabe gesehen. Und so hat es angefangen, das Traum, dieses Buch auf Französisch zu machen. Aber das war nur ein Traum, wegen wir sind so klein, wir hatten kein Geld, wir waren nur kleine Independent-Comics-Verlage.
Er hatte Glück. 2014 wurden die Rechte frei. Wandry kaufte vom Südverlag die Originaldruckdateien, bearbeitete noch einmal Seite für Seite, 300 Seiten.
Ich wollte nicht einen Scan machen. Ich wollte wirklich das Originalarbeitsmaterial. Aber ich habe es wieder geputzt, weil es gab noch kleine Schmutzigkeiten und auch von Zeit zu Zeit, es war eine weiße Linie. Und dann habe ich alle diese Seiten gemacht in eine neue Ordnung, in ein neues Format.
In ein Querformat. Die in 4 bis 8 Panels erzählten Geschichten lesen sich so tatsächlich viel besser. Auch die von Wandry zum Teil neu erdachten französischen Titel sind pointierter. Das Buch ist vom grauen Umschlag mit Vater und Sohn vor einer tiefrosa Sonne über die Vor- und Nachworte bis zum Papier eine Freude.
Und für mich war wirklich mein Meisterwerk, Träumbuch und Meisterwerk. Am Ende, wir haben einen Preis gekriegt dafür. Ich war so stolz.
2016 den Prix Patrimonial auf dem renommierten Comic-Festival in Angoulême.
Wir hatten einen Artikel bei Le Monde. Wir waren natürlich auf Arte. Aber alle die Zeitungen haben darauf geredet, sagen, oh, Und es gibt einige von den Comics-Experten, die sind zu mir gekommen und sagen, aber wie kann es möglich sein, dass ich habe nie gehört von diesem Autor? Vielleicht das ist ein Fake, vielleicht du bist der Autor. Und ich habe zu diesen Leuten gesagt, Mann, wenn ich hätte etwas so genial gemacht, ich hätte es unterzeichnet. Ich kann dir sagen.
Nach dem Krieg wollte man in Frankreich lange Zeit von Deutschland nichts und schon gar nichts von deutschen Comics wissen. Mittlerweile aber finden die Vater- und Sohn-Geschichten gerade wegen ihrer Herkunft aus den finsteren Zeiten der NS-Diktatur und des tragischen Endes ihres Zeichners besondere Aufmerksamkeit.
Natürlich, als Verleger, ich weiß ganz genau, das wird viel helfen, dass wenn du kommst mit einem Buch, sagen, oh, und er ist im Gefängnis, im Nazi-Gefängnis gestorben. Leute sagen, oh, er muss ein Helden sein. Ja, aber bevor hat er einige Zeichnungen für das Reich gemacht. Aber wirklich, für mich als Leser, ist mir total egal. Ich finde es nur so genial. Der grafische Schritt sieht altmodisch aus, aber die Geschichten sind total modern.
2017 kam dann endlich auch die amerikanische Ausgabe von Father and Son in New York heraus, im gleichen Format und grafischen Design wie die französische Ausgabe. Auch eine moderne Fortsetzung des deutschen Comic-Klassikers gibt es mittlerweile. Neue Geschichten von Vater und Sohn in zwei Bänden, von Ulf K. und Marc Lisano. Die Episoden sind von heute, die alten Figuren nur leicht modernisiert. Aber Vater und Sohn wirken hier wie Roboter. Ihre Mimik ist starr. Ihr stummes Treiben lässt einen kalt. Im E.O. Plauenhaus ist an diesem Abend nicht nur der Pariser Verleger Vendry Lerois zu Gast, sondern überraschend auch der Enkel von Erich Oser, Peter, aus Texas, aufgetaucht. Als Kind, so erzählt er, sei er mit den Büchern von Vater und Sohn aufgewachsen, ohne zu wissen, dass sein Großvater der Zeichner war.
So when I was a young boy, I grew up, I had Vater und Sohn in the house. We had the books, but we never talked about it.
Erst als ich älter wurde, ein Teenager, und anfing, Fragen zu stellen, erfuhr ich mehr von ihm. Aber mein Vater erzählte nicht viel von seinen Erlebnissen mit seinem Vater. Eher über die Zeit damals und wie sie sein Vater erlebt hatte. Aber ich glaube, dass er immer einiges für sich behielt.
Christian Oser, beim Tod seines Vaters 13, wollte nach dem Krieg der Rolle des protegierten Sohnes des berühmten Zeichners entfliehen. Er ging nach England und von dort nach New York, wo Peter groß wurde.
And after the war, he wanted to run far away. And I think he wanted to find his own path, and he did.
Er wollte seinen eigenen Weg gehen, und das schaffte er auch. Aber er wollte nicht über den Krieg und über diese Bildergeschichten sprechen. Erst als er älter wurde, fing er an, sich mit dem Erbe seines Vaters zu beschäftigen und wurde sehr aktiv dabei.
In den 1990er Jahren zog Christian Oser wieder nach Deutschland, nach Düsseldorf, und kümmerte sich leidenschaftlich um das Vermächtnis seines Vaters. Er kam auch nach Plauen und er und Peter initiierten eine Stiftung. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters 2001 brachte Peter den gesamten Nachlass seines Großvaters Erich nach Plauen und engagiert sich seitdem in der Stiftung. Er setzt auf die sozialen Medien, um Vater und Sohn in die Welt zu bringen.
Leute aus der ganzen Welt, die von den Vater-und-Sohn-Geschichten berührt sind, kontaktieren mich. Sie haben über Deutschland hinaus internationale Anziehungskraft, weil sie zeitlos sind und der Humor jeden anspricht. Sie wirken vielleicht nicht modern, aber jeder liebt sie. Ich glaube, über das Internet eröffnen sich heute Möglichkeiten, sie verstärkt in die Welt zu bringen. Und dem werde ich mich widmen.
Vater und Sohn, die Erfolgsgeschichte eines deutschen Comics aus dunkler Zeit. Wir wiederholten eine Sendung von Renate Maurer aus dem Jahr 2018. Es sprachen Christoph Gawender, Kathleen Gavlich, Christian Schmidt und Joachim Schönfeld. Ton Andreas Nahr, Regie Beate Ziegs, Redaktion Dorothea Westphal. Im Programm folgen die Nachrichten und anschließend das Konzert.